Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der uns jetzt leiten möge durch sein Wort, dass er uns einstimme, frei und fröhlich ihm nachzufolgen. Amen. Liebe Gemeinde hier in der St. Georgskirche, auch via Livestream, ein herzliches Willkommen an diesem ersten Sonntag im Jahr 2026. Schön, dass Sie heute nach den Weihnachtsfeiertagen, dem Silvesterabend, dem Neujahrstag zum Gottesdienst gefunden haben. Das ist doch ein tolles Statement für einen Sonntag, einen ersten Sonntag im neuen Jahr. Ich gehe zum Gottesdienst. Um es mit den Worten, die über dieser Predigt stehen, zu formulieren, könnte man auch sagen, ich bin so frei, ich habe mich dazu entschieden, an diesem ersten Sonntag 2026 den Gottesdienst mit der Gemeinde zu feiern. Ich wünsche uns allen, dass das Jahr 2026 ein Jahr vieler guter Entscheidungen werde. Ein Jahr des Herrn im umfassenden Sinne, in dem uns Gott durch sein Wort und seinen Heiligen Geist immer neu im Herzen ansprechen, ja mit Liebe und Dankbarkeit, mit Hoffnung und Freude erfüllen kann. So ein Jahresanfang ist eine gute Gelegenheit, über unseren persönlichen Weg, unsere Prioritäten nachzudenken, also über das, was wirklich wichtig ist, was für uns zählt, woran wir uns orientieren wollen, und was lebenslang für uns Bedeutung haben soll. Bei einer Umfrage in der Bevölkerung kam zutage, was Menschen sich für 2026 vorgenommen haben. Etwa die Hälfte der Befragten möchte Geld einsparen, sich gesünder ernähren, Sport treiben. Weit weniger haben gemeint, sie wollten mehr Zeit mit der Familie verbringen. Die genannten Prioritäten betreffen allesamt unser Dasein in dieser Welt. Geld und Gesundheit und vertraute Menschen sind ja wichtig für ein gutes Leben hier miteinander. Und doch können sie nicht das Wichtigste sein für einen Menschen, dem die Ewigkeit vom Schöpfer ins Herz gelegt ist, ob er es nun spürt, weiß oder nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Gott hat uns nach seinem ewigen Bild geschaffen und so ist diese Sehnsucht immer irgendwo da, die Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach ihm, nach Schönheit, nach unzerstörbarer Liebe, nach nie endender Freude, nach dem großen Glück. Todessehnsucht ist unnatürlich und kommt nur in extrem schmerzlichen Situationen in den Blick. Die Sehnsucht nach ewigem Leben liegt in unserer Natur. Deswegen will eigentlich niemand sterben. Und so hat Gott uns diese Absicht ins Herz gelegt, als seine Ebenbilder leben zu wollen. Und zwar nicht nur auf Zeit, sondern in Ewigkeit. Aber haben wir die Wahl dazu? Da habe ich einen witzigen Dialog gefunden. Treffen sich ein Thunfisch und ein Walfisch. Sagt der Walfisch, was sollen wir tun, Fisch? Antwortet der Thunfisch, du hast die Wahl, Fisch. Fand ich klasse. Du hast die Wahl, Mensch. Du bist frei. Du kannst wählen. Das ist eine Überschrift, die über jeden neuen Tag unseres Lebens steht, 365 Mal in der kommenden Zeit. Oder sind es schon 2-3 Tage weniger. Du hast grundsätzlich die Wahl, ob dein Leben so bleiben soll, wie es ist, oder ob sich konkret etwas verändern kann und soll. Äußerlich, auch bei deinem Charakter vielleicht, was nicht so ganz einfach ist, wie wir wissen. Wer und wie willst du sein, will ich sein? Du hast die Wahl, wofür setzt du deine Kraft und Energie ein? Welche Ziele sind dir wichtig? Wir sind frei zu wählen, weil wir zur Freiheit geschaffene Menschen sind. Das ist Teil unserer Gottebenbildlichkeit. Das gehört zu unserer Würde als Menschen. Wir müssen nicht blind irgendwelchen Instinkten oder Anweisungen folgen, müssen nicht mit dem Strom, mit dem Mainstream schwimmen, sondern können überlegen, abwägen und uns entscheiden. Frei sein, wählen können, hat mit Würde zu tun. So hat sich Gott das gedacht für uns. Andererseits tun wir uns mit manchen Entscheidungen schon schwer. Vielleicht bei einer politischen Abstimmung, bei der Berufswahl oder anderen Dingen, bei denen wir merken, das wird größere Auswirkungen haben, das ist bedeutender als die Auswahl zum Beispiel am Frühstücksbuffet. Wählen kann auch eine Last sein. Wir müssen wählen. Wir haben die Qual der Wahl. Wie entscheide ich mich denn richtig? Was kann mir dabei helfen? Von den ersten Seiten der Bibel an geht es darum, wie Menschen ihre von Gott gegebene Freiheit nutzen. Angefangen bei Adam und Eva und dieser Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Auf Gott hören oder nicht? Auf die eigene Stimme? Immer wieder geht es um so viel mehr als um die Wahl der Geldanlage oder der Sportschuhe. Es geht um eine freie Entscheidung für oder gegen Gott und seinen Willen und damit auch immer neu um mein persönliches Statement. Ich möchte als Christ nach dem Wort und Willen Gottes meine Entscheidungen treffen. Das muss man sich immer wieder abringen, denn so einfach wird einem das nicht gemacht. Dies könnte man sogar in ganz konkreter Weise, man überlegt ja, wie kann man dieses Statement auch mal abgeben, zur Ermutigung für andere bringen. Ich habe auch ein Handy und Sie wahrscheinlich auch und da gibt es immer diese Statusmeldungen aus den verschiedensten Ecken der Bekannten und Freunde. Da könnte man ja, oder wird auch zum Teil gemacht, ein Bibelwort in den Status stellen und vielleicht noch ein Wort dazu. Das hat mir heute geholfen. Ich habe heute das erlebt und das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Das ist doch eine Ermutigung auch für andere, so etwas zu hören und zu lesen. Eine Alternative zu den flüchtigen Dingen, die da gepostet werden. Meine letzte Radtour, mein tolles Backkunstwerk, mein neues Outfit ist ja auch schön. Aber wesentliche Dinge, warum sollten die nicht vorkommen an so einer Stelle? Ein Statement gelebten Glaubens zum Lob Gottes, als Zeugnis seiner Macht und Treue, wie ich sie, ich konkret erfahren habe. Ja, Mensch bin ich, ich habe die Wahl. Ich darf leben und so frei sein, dass ich mich nicht durch Befürchtungen und Ängste von der richtigen Entscheidung abhalten lasse oder umgekehrt nicht verlocken und reizen lassen muss, das Falsche zu wählen. Das, was nicht gut tut, nicht gut ist, weil es der Verbindung mit Gott widerspricht, weil es der Liebe zu ihm und dem Nächsten abträglich ist. In Offenbarung 21 lesen wir von dieser Verbindung zu Gott, nämlich wie sie sein wird, am Ende vollkommen, wenn Jesus wiederkommt und sich alle Knie vor ihm beugen werden. Eine große Stimme vom Thron Gottes her sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Die grundsätzlichste Wahl, die wir haben, ist die, das Leben zu wählen. Und das heißt, Gott, unseren Gott sein zu lassen. Ihn zu wählen, ihn lieben zu wollen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all unserer Kraft. Ihn, der das Leben selber ist. Und dazu hilft es auch, mit Psalm 90 zu bedenken, dass wir sterben müssen. Denn in diesem Leben entscheiden wir, wie es jenseits des Todes mit uns weitergehen soll. Ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott, der ewigen Freude, oder ewiger Tod, getrennt von ihm und seiner Liebe, in ewigem Schmerz. Nur in der Verbindung mit ihm, der das Leben ist, Jesus, können wir das Leben wählen. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Unser Leben auf dieser Erde wird nicht ewig dauern. Das wissen wir und das ist oft schmerzlich, es zu erfahren. Aber für viele alte und kranke und hinfällige Menschen ist das manchmal auch ein Trost. Das Leiden nimmt irgendwann ein Ende auf dieser Erde. Aber es gibt noch viel besseren Trost und davon spricht die Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Gott schafft unser Leben neu, samt Himmel und Erde. Und dazu gehört auch, dass er alle Tränen abwischen und allen Schmerz für immer beseitigen wird. Als Christen suchen wir Orientierung für unser tägliches Leben in der Freiheit der Kinder Gottes, bei Jesus. Wenn 2026 ein Jahr des Herrn, lateinisch Anno Domini, sein soll, dann hören wir am besten immer wieder auf Jesu Stimme. Und das tun wir, wenn wir in seiner Antrittspredigt, die wir vorhin gehört haben in Nazareth, sein öffentliches Wirken nochmal in den Blick nehmen. Sein Regierungsprogramm hat er da vorgestellt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Jesus greift diese gehörten Verse, die Worte des Propheten Jesaja aus dem 61. Kapitel auf. Es richtet sich 700 Jahre vor dem Kommen Jesu an Menschen aus dem Volk Israel, die sich in bedrückender Not befinden. Ihr Alltag ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Und manchmal wissen wir zu Zeiten auch, wie sich das anfühlt. Nicht immer, aber es gibt diese Zeiten. Und sie fragen dann, enttäuscht und müde, was soll aus ihnen werden? Ob Gott wohl seine Verheißungen wahrmacht, die Wiederherstellung des Königtums David, das messianische Friedensreich, würde das eines Tages noch kommen? In diese verzagte Situation des Volkes hinein spricht Gott durch seinen Propheten mit diesem aufrüttelnden Zuspruch. Der Prophet ist Freiheits- und Freudenbote zugleich. Dazu hat Gott ihn beauftragt. Dazu beauftragt Gott auch alle, die wir mit Jesus unterwegs sind, Freiheits- und Freudenboten zu sein. Und er rüstet uns ebenso wie Jesus mit Vollmacht, mit seinem Geist aus, mit der Vollmacht zu trösten, die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Dazu im 7. Jahr sollte nach Gottes Gebot in Israel ein Erlassjahr sein. Denen, die in ihrer Not Schulden machen mussten, wurde alles erlassen. Und alle 50 Jahre sollten Menschen in einem solchen Erlassjahr, in dem Gnadenjahr, aus der Schuldknechtschaft entlassen werden. Diejenigen, die gefangen waren, vielleicht sich versklavt haben, die sollten frei werden. Jesus nimmt genau diese Verheißung auf, durch ihn selbst, den Gesalbten, den Messias, erfüllt sich für alle Menschen dieses hoffnungsvolle Wort der Schrift, wo Jesus einem Menschen begegnet, der kommt ans Licht, dass unser Tun und Lassen und Entscheiden eine neue Ausrichtung auf Gott, ein gnädiges Wirken Gottes braucht. Dass wir Befreiung aus unheilvollen Verstrickungen brauchen. Das wird uns auch im Lauf des Lebens, wenn wir als Christen leben, Schritt für Schritt klar gemacht. Nicht alles auf einmal, aber hier und da immer wieder. Ich denke an die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie ist ganz offensichtlich eine Sünderin. Aber nicht nur sie, aber ihr Fall wird öffentlich verhandelt. Denen, die sie steinigen wollen, sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und für diese Frau ist Jesus der Befreier geworden. Nun bricht für sie das Gnadenjahr an. Sie erfährt Befreiung, Freisprechung von aller Schuld und kann sich für ganz neue Schritte in ihrem Leben entscheiden. Der alte Weg gehört der Vergangenheit an. Neues kann und soll und wird werden. Das ist das Befreiungsprogramm von Jesus. Menschen, die am Ende sind und keinen Ausweg mehr sehen, will er den Weg zeigen, heraus aus der Sackgasse des eigenen Lebens. Er will einen neuen Lebensweg schaffen, einen Weg des Lebens, der ins Licht führt und nicht festlegt auf die versklavenden Todesmächte, die in verschiedenster Weise in dieser Welt am Werk sind und uns zur Anfechtung werden. Dazu ein mir selbst sehr nahegehendes Beispiel. In Köln leben zwei meiner Kinder mit ihren Familien. Sie sehen dort Tag für Tag viele kaputte, oft noch sehr junge Menschen in den Straßen, auf den öffentlichen Plätzen. Meine erste Reaktion, wenn ich das höre, zieht von da weg, damit eure eigenen Kinder dieses Elend nicht Tag für Tag vor Augen haben müssen. Vielleicht gar eines Tages selber zu den überall so leicht zu beschaffenden Drogen greifen. Meine zweite Reaktion: Was haben Christen einem so offensichtlich zerstörerischen Verhalten entgegenzusetzen? Und da gibt es ja noch viel mehr, was täglich in den Medien als das neue Normal angepriesen wird. Müssten nicht die politischen Rahmenbedingungen geändert werden? Kein straffreier Drogenkonsum um des Schutzes der Heranwachsenden willen, keine Werbung für Geschlechtsumwandlung, keine Verharmlosung der zunehmenden seelischen Verwahrlosung von Kindern, der Erziehungsunfähigkeit oder Unwilligkeit von Eltern. Jetzt wird's plötzlich politisch. Ich gebe ja auch bei den kommenden Wahlen eine Stimme ab. Aber welche? Ich bin doch frei zu wählen, oder? Muss ich da nicht genauer hinsehen, nicht nach der Gewohnheit, sondern genauer hinsehen, nach Argumenten fragen, nach dem, was mit meinen Überzeugungen in Einspruch, in Einklang zu bringen ist in den Wahlprogrammen der Parteien? Bin ich nicht genötigt, sollte ich nicht so frei sein, dass ich nicht belanglos entscheide, sondern wirklich qualitätsvoll meine Stimme abgebe und dazu stehe, was ich da tue, dass die Gebote Gottes in unserem Land nicht noch mehr in Vergessenheit geraten, dass Christen weiterhin frei sprechen können von den Lebenswerten nach biblischem Maßstab, zum Beispiel, dass es kein Recht auf Tötung ungeborener oder alter, kranker Menschen geben darf. Das Gnadenjahr des Herrn hat Jesus ausgerufen. Er spricht von Gottes Generalamnestie für schuldige Menschen. Müssen nicht alle Menschen davon hören, damit sie sprechen lernen: Ich bin erlöst, ich bin befreit. Ja schon, aber dazu müssen wir neu lernen, von dem zu sprechen, was Gott nicht gut heißt. Das ist unbequem. Es macht uns nicht sympathisch, wenn wir sagen, wodurch wir Menschen vor Gott und voreinander schuldig werden. Aber Erweckung zum Glauben, Bekehrung, Umkehr zu Gott, wie man es auch nennen mag, geschieht nur dann, wenn wir Menschen den Spiegel vorgehalten bekommen. Es muss mir gezeigt werden, wo ich auf dem falschen Weg bin, bevor ich mich besinnen kann, den richtigen, den ewigen Weg einzuschlagen. Meines Erachtens ist unser größtes gesellschaftliches Defizit, dass wir nicht mehr wissen oder wissen wollen, was richtig und was falsch ist. Dass uns Lüge als Wahrheit verkauft werden kann. Wir haben uns auch persönlich in eine große Unfreiheit hineinmanövriert in unserer Gesellschaft. Wer will sich heute noch sagen lassen, dass er oder sie einen Fehler gemacht hat? Wer will das bekennen, dass er etwas Falsches getan hat? Ein Beispiel dafür sind die Corona-Maßnahmen. Man weiß inzwischen ganz genau, dass vielfach Lüge statt Wahrheit verbreitet wurde. Alles, um uns zum Gehorsam mit Angst zu zwingen. Und immer noch warten viele darauf, auch in unserem Land, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, die verantwortlich waren für unsinnige Repressalien, und dass die freigelassen werden, denen damals ein Prozess gemacht wurde, weil sie Widerstand geleistet haben. Die Bedeutung der Botschaft vom Gnadenjahr des Herrn ist revolutionär. Sie lässt uns erkennen, dass wir nicht untergehen müssen, wenn wir uns zum Herrn bekennen und unsere Schuld offenlegen. Jesus wird uns freisprechen. Seine Gnade überwindet unsere Defizite und unser Versagen. Sein Heiliger Geist gibt uns eine himmlische Perspektive, von der Kraft zur Erneuerung ausgeht, schon jetzt und hier. Kommt also her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Ich will euch erquicken. Ich will euch Freude schenken. Die Freude der Buße, die Freude der Umkehr auch. Nicht nur die Freude, den Spaß, in ein gutes Leben zu haben, sondern die Freude, sich von Gott verändern lassen zu dürfen. Das ist tiefe Freude, die nur der erfährt, der wirklich den Geist Gottes an sich arbeiten lässt. Denn Jesus schenkt uns dann die Freude der Vergebung, seinen Trost und seine Durchhilfe, auch in schwierigen Situationen. Wenn wir zu ihm stehen, werden wir das genau erfahren. Wenn wir nicht kneifen, dann bleibt er ganz nah bei uns, auch gerade in den brenzligen Situationen. Und er schenkt uns eine Hoffnung, und das ist das, was uns letztlich auch immer weiter durchträgt in den dunklen Zeiten, die hinausreicht bis in die Ewigkeit. Das ist der tiefste Grund unserer Freude. Die Freude ist eine Frucht echten, tiefen Glaubens, hat Martin Luther einmal gesagt. Wir dürfen vergnügt, erlöst, befreit leben, auch in diesem neuen Jahr. Und darauf vertrauen, Jesus ist und bleibt mit seiner befreienden Gnade unter uns. Amen.